Wir machen weiter im Kapitel 5. Wir schließen jetzt und ich möchte noch zusammen beten. Lieber Vater, hab Dank wiederum für dieses wunderbare Buch. Danke, Herr, dass wir darin einfach erkennen, wie groß du bist und die universale Anbetung von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Danke, Herr Jesus, dass du würdig bist, die Rolle zu nehmen, die Siegel zu öffnen und damit die Zeit einzuleiten, die uns in die vollständige Gemeinschaft mit dir führt. Danke, Jesus, dass du der eine bist, der alles bezahlt hat und wir schuldenlos sind. Danke, dass du die Sünde auf dich genommen hast, damit wir sündlos sind, reingewaschen, heilig, gerechtfertigt, ein und für allemal vor dem Vater. Dass du den Vorhang zerrissen hast und dass wir Zugang haben zum Allerheiligsten. Danke, Herr, für dich, für dein Wort und mögest du es uns lieb machen. Amen. Wir haben jetzt gesehen, Johannes Offenbarung 5. Was sieht Johannes im Himmel? Das ist jetzt Zettel Nummer 8. Er sieht Gott auf dem Thron, in seiner Hand das Buch, das versiegelt ist mit 7 Siegeln und dann die Suche nach einem Menschen, der würdig ist, das Buch zu öffnen. Der Älteste stellt dann Jesus vor, als der Löwe vom Juda, die Wurzel Davids und das Lamm wie geschlachtet. Und dazu möchte ich noch ein paar Dinge sagen. Warum war Jesus würdig oder ist Jesus würdig, die Siegel zu öffnen? Schlag bitte mal auf Kolosser Kapitel 2. Kolosser und Kapitel 2. Da lesen wir im Vers 13 bis 17. Kolosser Kapitel 2, Vers 13. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen. Übrigens, wisst ihr, was das Problem eines Nichtchristen ist? Das Problem eines Menschen, der Jesus nicht kennt, ist nicht nur seine Sünde. Wenn du zu einem sagst, der nicht gläubig ist, der fragt dich, warum brauche ich Jesus? Und du sagst ihm, ja, wegen deiner Sünden. Dann sagt er, ja, ich habe weniger wie du. Und damit hat er wahrscheinlich recht. Weißt du, das Argument ist ein bisschen schwierig. Aber sein Problem ist nicht, dass er Sünder ist. Sein Problem ist, er ist tot. Das Problem des nicht erlösten Menschen ist, er ist tot. Und du kannst ein netter Toter sein, ein sympathischer Toter oder ein unsympathischer Toter. Du bist tot. Und was ein Toter braucht, ist nicht Hilfe. Das Einzige, was ein Toter braucht, ist Leben. Wir lesen hier, ihr, die ihr tot wart in den Vergehungen. Wisst ihr, was ich habe, seit ich Jesus kenne? Leben. Ich bin deshalb kein besserer Mensch unbedingt. Ich habe nicht unbedingt weniger Sünden. Ich habe Leben. Der Unterschied zwischen einem nicht erretteten und erretteten Menschen ist Leben. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ihr, die ihr tot wart in euren Vergehungen, in Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm. Wie hat er es getan? Indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Alle. Du hast nicht nur einige Sünden vergeben, alle Sünden sind dir vergeben. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Manche Christen sagen, ja, Vergangenheit schon, aber Zukunft bin ich mir nicht so sicher. Dann frage ich immer, wo sind deine Sünden vergeben worden? Ich frage jetzt euch, wo sind deine Sünden vergeben worden? Am Kreuz, richtig? Wie viele deiner Sünden waren damals Zukunft? Alle oder ein paar? Alle. Für wie viele Sünden ist Jesus gestorben? Für alle. Vers 14. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Gelöscht. Nicht halb bezahlt. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft. Wie hat er das getan? Indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Völlig, nicht nur halb. Und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Was ist ein Schuldschein? Ein Schuldschein ist ein Dokument, welches beschreibt, du bist schuldig. Zur Zeit Jesu unter den Römern war es so, angenommen, du hast gestohlen oder irgendeine eine kriminelle Tat begangen, du wurdest dabei gefasst und dann kamst du ins Gefängnis. Und wenn du ins Gefängnis kamst, wurde ein Schuldschein geschrieben. Das hat er verbrochen, kostet 20 Jahre. Und dieser Schuldschein wurde dem Gefängniswärter gegeben zur Aufbewahrung. Wenn er die 20 Jahre abgesessen hat, dann kam der Gefangene raus. Der Schuldschein, da wurde ein Siegel drauf gegeben, das heißt, der Delestai. Er hat voll bezahlt. Und mit diesem bezahlten Schuldschein ging dann dieser Gefangene hinaus. Und er konnte jedem zeigen, meine Schuld habe ich voll bezahlt, der Telestai. Übrigens, das ist, warum die Gefängniswärter so Panik hatten, wenn die Gefangenen geflohen sind. Weil, wenn ein Gefangener entfloh, musste der Gefängniswärter den Rest der Jahre absitzen. Ihr erinnert euch in Apostelgeschichte 16, wo, ich glaube, es war Petrus, die Türen sind aufgeflogen. Und die Gefangenen waren alle weg und dann lesen wir, der Gefängniswärter wollte sich selbst umbringen. Da habe ich ihn gefragt, warum? Ist ja egal. Er hätte sich auch umbringen können. Und dann hat Petrus gesagt, tu es nicht. Und er kam dann zum Glauben. Und die Gefangenen sind wieder reingegangen. Ist ihm nichts passiert. Aber wisst ihr, was Jesus gesagt hat am Kreuz? Es ist vollbracht, voll bezahlt. Teleo. Voll bezahlt. Der Schuldschein ist gelöscht. Es ist voll bezahlt. Und wisst ihr, warum Jesus hier das Buch öffnen kann? Er hat voll bezahlt. Er ist der Einzige. Darum konnten sie niemand finden im Himmel, auf Erden oder unter der Erde, der würdig wäre. Nur einer war würdig, der voll bezahlt hat. Er hat den Schuldschein gegen uns weggenommen. Und hat die Mächte völlig entwaffnet. Ist interessant, in der Bibel haben wir dreimal, eigentlich viermal kann man sagen, wo wir lesen, es ist vollbracht. Es ist alles bezahlt, es ist fertig. Und zwar Genesis Kapitel 2, Vers 2, lesen wir, als Gott mit der Schöpfung fertig war, es ist alles vollbracht, es ist sehr gut. Schöpfung ist vollbracht. Erste Mal fertig. Das zweite Mal lesen wir in Johannes 19, Vers 30, als Jesus am Kreuz hing und ausrief, es ist vollbracht. Die Erlösung ist fertig. Es ist alles bezahlt. In Offenbarung Kapitel 16, schlag mal auf, Offenbarung 16, Vers 17, das sind die letzten Plagen, nämlich die sieben Schalengerichte. Offenbarung 16, Vers 17 lesen wir dann. Und der siebente, das ist die letzte Plage. Der siebente goss seine Schale aus in die Luft und es kam eine laute Stimme aus dem Tempel vom Thron her, die sprach, es ist geschehen oder es ist vollbracht. Keine Plagen mehr, es ist vorbei. Und dann das glorreiche in Offenbarung 21, Vers 6. Da haben wir den neuen Himmel und die neue Erde. Und da lesen wir Offenbarung 21, Vers 6, und er sprach zu mir, es ist geschehen. Oder mit anderen Worten, es ist vollbracht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Es ist vollbracht, alles vorbei. Interessant, es gibt auch drei Anfänge in der Bibel. Es gibt drei große Ende und drei große Anfänge. Genesis Kapitel 1, Vers 1, erster Vers in der Bibel. Am Anfang schuf Gott. Der nächste Anfang, Johannes 1, 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Übrigens, welcher Anfang ist älter, Johannes 1 oder Genesis 1? Was ist älter, Genesis 1, 1 oder Johannes 1, 1? Ist Gott älter als die Schöpfung oder die Schöpfung älter als Gott? Johannes 1, 1 ist der Anfang. Am Anfang war das Wort. Genesis 1, 1 ist nur der Anfang der Schöpfung. Am Anfang schuf Gott. Und der dritte große Anfang ist beschrieben im 1. Johannes 1, 1. 1. Johannes 1, 1, da lesen wir Folgendes. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut, was wir mit unseren Händen betastet haben, vom Wort des Lebens. Worum geht es hier? Was haben die Jünger mit den Augen gesehen, mit den Händen betastet? Was haben sie betastet? Gott als Mensch. Der Mensch gewordene Gott, das ist der dritte Anfang. Das sind die drei Anfänge und die drei vollbrachten Dinge, die wir in der Bibel lesen. Und dann ist interessant, wenn wir zurückgehen zur Offenbarung Kapitel 5, der Älteste sieht den Löwen, er sieht die Wurzel Davids, den Sohn des Königs, und dann sieht er aber, im Vers 6, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Ein Lamm stehen wie geschlachtet. Dieses Lamm ist bereits vorgestellt im ersten Buch Mose Kapitel 22. Wisst ihr noch, als Abraham mit Isaak auf den Berg Moria ging? Und Isaak, der wahrscheinlich Teenage-Sohn, sagt zu seinem Vater, Vater, wir haben das Zeug zum Verbrennen, wir haben das Messer hier, aber wo ist das Lamm? Und dann sagt Abraham, Gott selbst wird das Lamm auswählen. Gott selbst wird das Lamm auswählen. Es war dann ein Widder, der sich im Dornengestrüpp verfangen hatte. Und wisst ihr, was wir später lesen? Im Johannes Kapitel 1, Vers 29, da deutet Johannes der Täufer auf Jesus Christus und sagt, das ist das Lamm, das von Gott ausgewählt ist. Das ist es. Im Genesis wird es vorhergesagt und da gibt es diese Zeichnung von Matthias Grünewald, die vielleicht schon mal gesehen, wo der Johannes der Täufer, es gefällt mir sehr, die Symbolik, Johannes der Täufer hat die Schrift, Alte Testament in der Hand, er schaut auf die Schrift, wahrscheinlich Genesis 22, Gott wird sich ein Lamm auserwählen, und dann deutet er und sagt, das ist das Lamm. Das ist es. Und dieses, als Johannes sagt, das ist das Lamm, ist das griechische Wort Amnos. Das heißt tatsächlich Lamm. Hier in Offenbarung Kapitel 5 lesen wir, ein Lamm stehen wie geschlachtet. Das ist das griechische Wort Arnion, das heißt Lämmlein. Lämmlein, das kleine Lamm, Arnion. Und es ist interessant, Johannes sieht auf den Thron, und was sieht er auf dem Thron? Ein kleines Lämmlein stehen wie geschlachtet. Was erwartest du, was würden wir erwarten, wenn wir in den Himmel schauen und auf den Thron schauen? Wir würden erwarten, den König, den Herrscher da sitzend, und wisst ihr, was wir sehen? Ein Lämmlein geschlachtet. Das ist dasselbe. Was erwartest du, wenn der König in die Stadt einreitet, um sich selbst vorzustellen? Du erwartest den König auf einem schwarzen oder weißen Pferd. Worauf kam Jesus? Auf dem Fohlen eines Esels. Das ist eine der tiefsten Charakterzüge Gottes in Christus, seine Demut. Er ist nicht der thronende, herrschende König. Das ist er auch. Aber er ist gleichzeitig das Lämmlein wie geschlachtet. Der Charakterzug in Gott, der in Christus zur Offenbarung kam, seine Demut, seine Barmherzigkeit, seine Zärtlichkeit, ist das, was Jesus von allen Göttern unterscheidet. Das hat man sonst nirgends. Das ist nur Christus allein. Und darin klingt natürlich, in diesem Lämmlein, das wie geschlachtet dasteht, klingt natürlich Jesaja 53. Schlag mal auf. Jesaja 53. Wahrscheinlich eines der bekanntesten Kapitel im Alten Testament. Und dann lesen wir im Kapitel 52, übrigens die Kapiteleinteilung ist nicht inspiriert, die ist nicht immer, glaube ich, am besten Platz, aber ist ja egal, die ist für uns als Hilfe gemacht worden. Aber das Kapitel sollte eigentlich beginnen mit Jesaja 52, Vers 13. Jesaja 52, Vers 13, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Erinnert euch, der Knecht, der Ochse. Markus Evangelium. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Das ist am Kreuz. 14. Wie wird er erhöht sein? Wie hoch ist er erhoben? Vers 14. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Wisst ihr, was hier tatsächlich steht? Du kannst es in der Fußnote vielleicht lesen. Seine Gestalt war so anders wie die eines Menschen, dass sein Aussehen nicht mehr das eines Menschen war. Er hat nicht mehr wie ein Mensch ausgesehen. Und darum auch dieser Film Passion. Das ist ein sehr guter Film. Und zumindest was das Aussehen anbelangt und man Jesaja 52 liest, muss man sagen, ja, das ist eigentlich hier beschrieben. Das Aussehen war ganz anders als das eines Menschen. Vers 15, ebenso wird er viele Nationen besprengen, durch sein Blut. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen. Denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war, was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Das einzige Problem ist, Psalm 53, Vers 1, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Das ist eine gute Frage. Wer glaubt es? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Und jetzt wird er beschrieben, er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt. Übrigens, das ist die zweite körperliche Beschreibung von Jesus. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn ansahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch, und das müssen wir erkennen, unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen, und die Strafe lag auf ihn, zu unserem Frieden, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und das ist das Lamm, das Johannes sieht, das Lamm wie geschlachtet. Wisst ihr, was jetzt interessant ist? Übrigens noch eine Sache. Im Psalm, im Jesaja 50, Vers 6, auch das ist ein messianisches Kapitel. Da lesen wir Jesaja 50, Vers 5, der Herr, Herr, erinnert euch, Adonai Jahwe, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, ich bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden und mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Dieser Ausdruck, ich verbarg meine Wangen nicht vor den Raufenden, im Englischen wird es so übersetzt, they pulled out my beard. Sie haben mir den Bart ausgerissen. Das ist also nicht mehr ausgesehen hat wie ein Mensch. Das ist, als die Menschen ihr Angesicht verbargen, das kommt in den Film gut zum Ausdruck, wo sie ihre Gesichter abwenden von ihm. Die Frage ist jetzt die, war Jesus Christus als der leidende Messias, als das Lamm, das bereits von Abraham vorausgesagt wird, war er so entstellt einen Tag lang oder drei Tage lang oder 3000 Jahre oder ewig? Das ist die Frage. Wisst ihr, was mich fasziniert? Am dritten Tag ist Jesus auferstanden von Toten, das wissen wir, Ostersonntag. Da ist er auferstanden mit seinem Auferstehungsleib. Erinnert euch, etwas mehr als drei Dimensionen. Trotzdem real. Aber wisst ihr, was interessant ist in den Evangelien? Wann immer die Jünger dem Auferstandenen begegnet sind, haben sie sich erstens erschreckt und zweitens, sie haben ihn nie erkannt. Die Frage ist, warum? Hat er anders ausgesehen als vorher? Im Johannes 20 ist, wo Maria zum Grab läuft, Maria Magdalena. Und dann sieht sie den Gärtner. Und sie geht zum Gärtner und fragt, wo ist der Herr? Und dann sagt er Maria. Ich habe mir den Auferstehungsleib Jesu immer etwas glorreicher vorgestellt, nicht wie ein dreckiger Gärtner. Thomas hat das erste Mitarbeitertreffen verpasst, kam aber zum zweiten. Und Jesus sagte, greif in meine Wunde, sieh meine Hände, meine Seite. Das heißt, Jesus hatte den Auferstehungsleib, war aber kein perfekter Leib. Er hat immer noch seine Wunden. Kommt auch bei dem Film Passion gut zum Vorschein, die letzte Szene, wo Jesus aus dem Grab geht und du siehst die durchgrabene Hand. Ich wünschte mir, dass noch eine zweite Serie kommt und damit beginnt, nämlich die Auferstehung Jesu. Das Kreuz ist nämlich nur die Hälfte. Und schlag mal auf, Johannes 21 möchte ich was zeigen. Johannes 21. Es ist nach der Auferstehung, die Jünger sind wieder fischen gegangen. Und da lesen wir Johannes 21, Vers 6. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Das haben sie schon früher mal gehört, vor 3 Jahren. Und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagte jene Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus nun also hörte, dass es der Herr sei, gürte das Obergekleid um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit Fischen nach. Und so weiter. Vers 10. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Tun sie dann. Und Vers 12. Jesus spricht zu ihnen, kommt her und frühstückt. Und jetzt kommt ein interessanter Satz. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Das ist ein ganz interessanter Satz. Sie saßen alle beim Frühstück am Lagerfeuer. Übrigens, das ist eine Begebenheit, wo ich gerne dabei gewesen wäre. Wenn du mich fragst, wo wäre ich gerne dabei gewesen, in diesem Frühstück mit Jesus. Und keiner von ihnen wagte zu fragen, wer bist du überhaupt? Denn irgendwie wussten sie, das ist der Herr. Hat er anders ausgesehen? Wenn man jetzt zur Offenbarung geht, Kapitel 5, Zukunft. Ab Kapitel 4 ist Zukunft, nach diesem. Und wisst ihr, was Johannes sieht, als er in den Himmel schaut? Im Himmel sind wir jetzt, nicht auf der Erde. Er sieht auf den Thron. Wisst ihr, was er sieht? Ein Lamm wie geschlachtet. Hast du schon mal ein geschlachtetes Lamm gesehen? Ich habe schon einige gesehen, weil ich schon einige geschlachtet habe. Ist kein besonders schönes Bild. Wisst ihr, was interessant ist bei dieser Zeichnung hier von Matthias Grünewald? Das Lamm zu seinen Füßen. Das Lamm, wo das Blut rausrinnt. Und ich möchte euch nur eine Herausforderung geben, darüber nachzudenken. Es kann sein, dass wenn wir einmal bei Jesus sind, wir einen ganz anderen Jesus sehen, als den wir erwarten. Er ist wahrscheinlich nicht wunderhübsch, lange blonde Haare und blaue Augen. Es kann sein, dass er ein entstellter Mann ist. Und zwar wegen dem Preis, den er bezahlt hat. Es kann auch sein, dass er deshalb all unsere Tränen abwischen muss, wenn wir ihn sehen. Denn Johannes sieht in den Himmel. Und er sieht Jesus zwar als den Löwen, aber er sieht auch Jesus als das Lämmlein wie geschlachtet. Und es kann sein, dass ein Aspekt von Jesus Christus entstellt bleibt wegen deiner und meiner Sünde. Und es kann sein, dass dieses Symbol der Demütigung sein Symbol der Herrlichkeit ist und bleibt. Wisst ihr, was ich mir früher manchmal gedacht habe? So als Teenager? Das denken sich viele, aber nur die wenigsten sagen es. Sie sagen, ja, Jesus Christus ist am Karfreitag für mich gestorben. Das schätze ich schon sehr. Das ist auch super, da hat er für allerhand auf sich genommen. Ich weiß zwar nicht genau was, aber allerhand. Aber weißt du was? Nach 3 Tagen ist er auferstanden. Also was ist wirklich das Große dabei? Warum ist es so einzigartig? Er wusste ja, nach 3 Tagen ist alles vorbei. Nun, es kann sein, dass der Preis länger währt als 3 Tage. Da gibt es eine Geschichte, die erzähle ich öfter mal, aber Vater und Sohn fliegen mit einem UFO durchs Universum. Und der Vater schaut auf einen Planeten runter und der Sohn schaut auch runter und der Sohn sagt, Vater, ist aber ein komischer Planet, den du da geschaffen hast. auf diesem Planet sind tausende Dackel, und nicht nur, dass sie Dackel sind, die kämpfen andauernd miteinander, die bringen sich gegenseitig um, die sind unfair gegeneinander. Dann sagt der Vater, ja Sohn, ich weiß, aber ich habe diese Dackel geschaffen. Übrigens Sohn, ich liebe diese Dackel. Sohn sagt, okay, dann sagt der Vater, übrigens mein Sohn, ich habe einen Plan. Ich möchte gerne, dass du diesen Dackeln sagst, wie sehr ich sie liebe. Und der Sohn sagt, okay Vater, wenn du das möchtest, werde ich es tun. Sagt der Vater, ist nur ein Problem. Damit sie dich verstehen, musst du ein Dackel werden. Du musst einer von ihnen werden. Sohn sagt, okay, wenn das dein Wille ist, Vater. Dann sagt der Vater aber noch was, mein Sohn. Wenn du runtergehst und ihnen sagst, dass ich sie liebe, einige werden es annehmen, aber da gibt es einige, die werden es nicht annehmen. Es wird sogar so sein, dass sie dich töten werden. Aber mein Sohn, ich werde dich nach 3 Tagen wieder zum Leben auferwecken. Und der Sohn sagt, Vater, das klingt ziemlich schwer, aber wenn das dein Wille ist, dann will ich es tun. Und dann sagt der Vater noch ein letztes und sagt er, mein Sohn, wenn du das tust, wirst du diesen Planeten retten. Nur eine Sache, du wirst ein Dackel bleiben für den Rest der Ewigkeit. Und wisst ihr, was das große Wunder ist heute? Wisst ihr, wer am Thron Gottes sitzt? Der Mensch, Jesus Christus. Der Sohn Gottes. Der Menschensohn. Hat der Daniel gesehen? Hat Johannes gesehen? Das heißt, der Preis, den Jesus bezahlt hat, ist wahrscheinlich viel, viel größer, als wir uns jemals vorstellen können. Ich habe euch da eine Geschichte kopiert, das Blatt 9. Ich lese es euch vor. Sie hat mir ein bisschen geholfen, den Kreuzestod und auch die Konsequenz zu verstehen. Das Haus steht bereits lichterloh in Flammen, in einem kleinen Hinterzimmer wütet das Feuer und hat beinahe die Wiege erreicht, in dem das Baby liegt, bereit, das kleine Leben zu zerstören. Da kommt die Mutter rennend durch die Flammen, wirft sich auf die Flammen und löscht damit das todbringende Feuer mit ihrem eigenen Leib. Sie nimmt das Kind, hält es unter ihrem Mantel und läuft durch das Feuer nach draußen. Das Kind ist gerettet. Aber die Flammen haben das Gesicht der Mutter für den Rest ihres Lebens total entstellt. 18 Jahre sind seitdem vergangen. Das kleine Mädchen ist inzwischen herangewachsen zu einer attraktiven Frau mit blonden Haaren, blauen Augen. Das Gesicht der Mutter ist nach wie vor entstellt durch die Narben im Gesicht. Sie befinden sich auf einer Schiffsreise nach Amerika. Wer ist dieses hässliche Monster da drüben? Fragt ein Mann scherzhaft dieses junge, attraktive Mädchen und zeigt dabei auf die entstellte Frau auf der anderen Seite des Schiffs. Was ist ihre Antwort? Sagt sie, das ist meine Mutter und ich könnte jede ihrer Narben 100-mal küssen, denn sie wurde entstellt, als sie mich in ihrer unendlichen Liebe zu mir rettete. Aber nein, sie sagt, diese Frau mit dem entstellten Gesicht, nein, ich kenne sie nicht. Zufällig bläst der Wind so, dass die wohlbekannte Stimme des Mädchens die Ohren der Mutter erreichen. Und die verachtenden Worte des Mädchens erreichen jedoch nicht nur die Ohren dieser entstellten Mutter, sondern auch ihr Herz. Und dann hört man etwas zerbrechen, so wie wenn die Saite einer Gitarre in zwei reißt. Aber das war nur ein Mutterherz, das in zwei brach. Und seht ihr, in unserer Welt heute wird Jesus Christus andauernd entstellt. Es gibt Jesus-Witze, Fluchworte. Jesus wird andauernd entstellt. Und die Tatsache ist, wahrscheinlich ist er entstellt. Aber wisst ihr warum? Wegen dir und mir. Das Ausmaß, der Grund, warum ich das sage, ist nicht, um eine Theologie da zu lehren. Das kann so sein und muss nicht so sein. Ich weiß es nicht. Ich sehe nur diese Verse und kann mir ein Bild machen. Aber warum ich das tue, ist, das Ausmaß der Vergebung, den Preis, den Jesus zahlte, wir wissen nur einen Bruchteil davon. Und wir werden eine Ewigkeit brauchen und eine Ewigkeit dankbar sein für das, was Jesus getan hat. Und dann gehen wir zurück zum Offenbarung Kapitel 5. Und dann lesen wir noch von Vers 8 bis 14 die universale Anbetung des Gottes und seines Lammes. Übrigens, da gibt es noch ein Lied. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr das? The Nails in Your Hands? The Nails in Your Hands. Kennt ihr das nicht? Ein schönes Lied. Es ist interessant. Da lesen wir, The nails in your feet, they tell me how much you love me. The thorns on your brow, they tell me how you bore so much shame to love me. Und dann singen wir, When the heavens pass away, all your scars will still remain. Das heißt, wenn die Himmel auch vergehen, deine Narben werden bleiben. Als Auferstandener hatte er sie. Und er ging mit seinem Auferstehungsleib. Das wissen wir von der Schrift. Und dann zurückzukommen, Offenbarung 5, 8 bis 14, lesen wir das schnell durch. Offenbarung 5, Vers 8. Und als es das Buch nahm, das ist das Lamm, nahm das Buch, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden, und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Das ist die universale Anbetung des Lammes und Gottes des Vaters. Das erinnert uns an Philipper Kapitel 2. Schlagt auf Philipper 2, Vers 9 bis 11. Philipper 2, 9 bis 11. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist,